Das letzte Jahr war für die Tuberkulose eigentlich, haben wir einiges zu tun gehabt. Tuberkuloseverdacht bei Parlamentsmitarbeiter bestätigt. Das war so im Frühsommer in allen Medien. Offene Tuberkulose im Parlament, wir haben um unsere Politiker fürchten müssen. TB-Alarm gleich, also nicht nur der Verdacht bestätigt, sondern TB-Alarm. Es gab etliche Untersuchungen, die Wogen hatten sich gerade ein bisschen geglättet, der Sommer war vorbei, da war dann plötzlich Tuberkulose-Alarm in der Wiener Staatsoper. Das nächste sozusagen österreichische Pfeiler, wo Tuberkulose zu sehen war. Und dann, auch da haben die Medien umfangreich berichtet, und dann Tuberkulose-Alarm bei Hofer, also beim Discounter Hofer. 200 Mitarbeiter untersucht in Losdorf, schon wieder Alarm. Und dann, das gefällt mir besonders gut, Tuberkulose-Alarm in Oberösterreich. Tragisch, sehr tragisch, aber wenn man sich diese Meldung anschaut, Infizierter, 84, tot, Tuberkulose-Alarm, also ein 84-Jähriger mit Tuberkulose-Infizierter, wahrscheinlich ist jeder 84-Jährige Tuberkulose-infiziert in Österreich, weil er einfach im Zweiten Weltkrieg und nachher viel mit TB Kontakt hatte, also an dieser Meldung stimmt auch einiges nicht. Jetzt ist in der Bevölkerung einerseits die Meinung da, Tuberkulose ist allgegenwärtig, die Gefahr nimmt drastisch zu und wir haben also eine richtige Schwemme an Tuberkulose zu befürchten. Und wenn man dann mit den Leuten ein bisschen redet und fragt, na, wie viele Tuberkulosefälle glauben Sie denn, gibt es in Österreich, dann werden die Ihnen sagen, naja, also die vier da und vielleicht noch zwei oder drei und werden vermuten, dass es vielleicht eine viel geringere Zahl ist. Was wirklich in der Bevölkerung nicht ganz verbreitet ist, ist, dass die Epidemiologie eigentlich eine relativ konstante ist. Sie ist nicht relativ konstant gleichbleibend und wir verdanken der AGES eigentlich diese sehr guten Zahlen, die wir mittlerweile seit 1997, jedes Jahr bekommen wir neue Zahlen und zwar nicht nur die Gesamtzahl der Fälle, sondern differenziert Tuberkulose in welchem Bundesland, Tuberkulose Mann, Frau, Tuberkulose in Städten, am Land draußen, wie viele Resistenzen und so weiter. No-Gos, ich soll also 5 No-Gos präsentieren zur Tuberkulose und Sie sehen da unten, das sind meine 5 Themenbereiche und der erste Themenbereich ist die Epidemiologie. Die Bevölkerung soll nicht durch Tuberkulose-Alarmmeldungen über die Tuberkulose informiert werden, sondern durch regelmäßige, gut fundierte, gut aufbereitete und diskutierte Statistiken, wie sie die AGES eigentlich seit vielen Jahren präsentiert. Was sehen wir in dieser Statistik? Wir sehen, dass die Inzidenz der Tuberkulose deutlich abgenommen hat und mittlerweile, und ich habe auch noch die Zahlen von 2015, 6,7 pro 100.000. 6,7 pro 100.000, das gilt für ganz Österreich, alles drüber. Da sollte man dann aber schon differenzieren, die einzelnen Bundesländer und natürlich Wien. Wien hat eine deutlich höhere Inzidenz und das ist nichts, wofür wir uns genieren müssen in Wien, sondern in Wien oder in den Städten, Tuberkulose ist seit jeher eine Erkrankung der Städte. Und was wir da auch sehen, Tuberkulose ist wesentlich assoziiert und das wird es immer mehr in den letzten Jahren mit dem Herkunftsstatus der Patienten. Während wir also eine Ratio von 3,22 1997 hatten, ist mittlerweile ein Drittel der Tuberkulose-Patienten Österreicher, ein Drittel kommt aus dem WHO-Europaraum und ein Drittel kommt aus Nicht-Europaraum und da ist es Somalia, da ist es Afghanistan und verschiedene Länder des Nahen und Fernen Ostens. Das heißt, eine ordentlich fundierte Statistik. Mein Vorschlag für den ersten No-Go-Tuberkulose ist, konsequent die Epidemiologie zu analysieren und das macht die AGES. Das brauche ich gar nicht vorschlagen, das wird automatisch gemacht und wir werden informiert. Und diese Informationen, die sind auch im Internet einsehbar, Jahr um Jahr, ein ordentlich fundierter Tuberkulosebericht. Was wir nicht haben, was durchaus auch denkenswert wäre, ist auf eine Ebene weiter runter, auch auf der Länderebene fundierte Zahlen einfach ganz realistisch auch zu publizieren. Denn nur durch diese fundierten Zahlen können wir die einzelnen Risikogruppen analysieren. So wissen wir, dass wir in Wien zum Beispiel eine Risikogruppe, die wir konsequent untersuchen seit Jahren bei den Prostituierten, wir dort immer wieder Tuberkulosefälle finden. Und eine Möglichkeit, die es auch noch gäbe, wo vielleicht noch ein bisschen mehr hinein investiert werden kann. Die AGES bietet auch an Fingerprint-Untersuchungen der Tuberkulose-Patienten und diese könnte man auch noch weiter analysieren, um einzelne Ausbruchscluster, die werden ja zum Teil auch jetzt schon verfolgt, oder Infektionswege zu verfolgen. Ein zweites No-Go ist, wenn eine Erkrankung immer seltener wird, dass man sich bei der Diagnostik vertut, weil man nicht mehr dran denkt, weil man verschiedene Punkte, ich habe sie aufgezählt, zum Beispiel die Anamnese. Jetzt haben wir also gesehen, von unseren Tuberkulose-Patienten sind also 2/3 Nicht-Österreicher. Das sind das letzte Drittel der Nicht-EU-Bürger. Da haben wir also als Sprache Somali, da haben wir Farsi, da haben wir Pashtun, Rumänisch, also bei uns überhaupt nicht gängige Sprachen. Sie haben also mit einem Patienten zu tun, mit dem Sie überhaupt keine gescheite Anamnese machen können. Und das noch dazu in einem durchaus immer akuter werdenden Zeitmangel, in der Ordination immer weniger Zeit, auch in den Ambulanzen immer weniger Zeit. Also ein ganz wesentlicher Punkt, man unterhält sich mit dem Patienten entweder zu wenig oder kann sich gar nicht mit ihm unterhalten, weil man gar keine Möglichkeit hat zu kommunizieren. Das zweite ist, dass die Wertigkeit der einzelnen Tuberkulose-Untersuchungen ganz unterschiedlich geschichtet ist. Ja. Die Leute glauben immer, ach, da gibt es den Tuberkulose-Test, den Bluttest, den ganz modernen. Also wenn wer mit Tuberkulose-Verdacht kommt, dann mache ich einen IGRA und dann weiß ich schon, ob er eine TB hat oder nicht. Völlig falsch. Der IGRA, Quantiferon oder T-Spot-TB, ist ein Test, der eine latente Tuberkulose-Infektion anzeigt, aber nie eine Tuberkulose-Erkrankung. Das, was wir für die Erkrankung brauchen, ist der Keimnachweis. Und da haben wir die traditionelle alte Tuberkulosekultur, langwierig, bis zu 8 Wochen. Und da haben wir das sehr schnell gehende, aber ungenaue Mikroskop, auch nicht mehr überall verfügbar. Versuchen Sie in einem Labor eine ZN-Färbung zu kriegen, irgendwann am Nachmittag. Na, da wird man Sie freundlich anlächeln und sagen, das können wir nächste Woche machen oder da und da ist wer da, der das kann. Jetzt hilft uns, das werde ich dann noch zeigen, die PCR. Die PCR, eine schnelle, sehr sensitive Untersuchung, die gut und leicht geht. Was man auch noch macht, ist, dass man einfache Untersuchungen, die man schnell kriegt, wie das ZN oder die PCR, hernimmt und sagt, jetzt habe ich damit eine Tuberkulose-Diagnostik ausgeschlossen und tut nicht mehr das gute, alte und fantastische Instrument der Tuberkulose-Kultur nutzen, weil man sagt, na, das dauert eh so lang, schicke ich gar nicht erst weg, weil in der PCR war er eh negativ. Fehler, großes No-Go. Und was natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir, einen Befund zurückgehe und da steht Wachstum von Mycobacterium tuberculosis complex, das bei uns leuchten da die Alarmglocken und wir wissen, wir haben eine TB. Dieser Befund wird manchmal von jemandem, der nicht dauernd damit zu tun hat, ja, tuberculosis complex, wie soll ich das, falsch interpretiert. Ich habe ein paar Beispiele mitgenommen. Da kommt ein Patient vom Lungenfacharzt. Ja, der Lungenfacharzt hat den schon behandelt und der kommt mit Tuberkuloseverdacht in die Ambulanz. Ich bringe jetzt nicht Beispiele nur von anderen Spitälern, das sind durchaus auch Beispiele von uns. Ich sage nur nicht dazu, welche von uns sind und welche von woanders sind. Es sind halt so No-Gos oder Sachen, die passiert sind. Da kommt der Patient in die Ambulanz und der wird vom Lungenfacharzt schon gezielt zugewiesen und man sagt, Tuberkulose wäre möglich, Fall in der Familie. Und dann schaut man sich das Röntgen an und sieht, naja, da haben wir tatsächlich im Oberlappen was. Und dann, Entzündungszeichen nicht sehr hoch, und dann kriegt dieser Patient in der Ambulanz ein Antibiotikum und man sagt ihm, er soll eine Röntgenkontrolle machen. Könnte ja auch was Unspezifisches sein. Dies macht der Patient oder die Patientin dann, und zwar 4 Wochen später, und in einer anderen Ambulanz, und die machen nicht nur ein Röntgen, sondern ein CT. Und da ist dieses Infiltrat dann schon viel deutlicher ausgebildet. Da haben wir schon eine 2 bis 3 cm große, dickwandige Kaverne. Und wenn wir uns da die MIP-Schichten anschauen, 3-in-Bud, also eine infektiöse Tuberkulose, hochwahrscheinlich. Mit den Halslymphknoten haben wir das gleiche Problem. Halslymphknoten, bei uns sind sie ja oft Lymphome, ja. Also wir denken gleich an was Malignes und an vielen HNO-Abteilungen werden dann Halslymphknoten wie der da herausgenommen, in Formalin geschmissen, dann aufgearbeitet und dann hat man eine schöne nekrotisierende Granulomatose, hat Epitheloidzellen, hat vielleicht sogar säurefeste Stäbchen, oft auch nicht und dann heißt es halt nekrotisierende Granulomatose vom Tuberkulose-Typ. Jetzt haben wir aber keinerlei Chance mehr, ja eine Chance haben wir können noch mühsam eine PCR aus diesem Material machen, aber sonst haben wir keine Chance mehr, dieses Material weiter zu verarbeiten. Es wurde keine Kultur weggeschickt. Ja? Und selbst wenn wir säurefeste Stäbchen und ein PCR-positiv haben, haben wir keinerlei Aussage, ob das vielleicht resistent ist. Wenn dieser Patient aus Somalia ist, und gerade bei den Somaliern haben wir letztes Jahr sehr viele Resistenzen gehabt, wir kriegen keine Informationen darüber. Oder eine andere Dame kommt in die Ambulanz vor ein paar Tagen, hat ein kleines Baby mit, ist eine Stunde lang mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen, da ist vor 2 Monaten ein Lymphknoten rausgenommen worden, eben auch mit dieser Histologie. Aber weil er ZN negativ war, haben wir gesagt, naja, TB haben wir nicht nachweisen können. Das ist noch immer nicht ganz verheilt, diese Wunde, und sie hat seit 2 Monaten keine Therapie bekommen. Manchmal liegt es auch am Patienten, weil der Patient einfach nicht zum Arzt geht, und manchmal liegt es am Arzt, weil er nicht die richtigen Untersuchungen anordnet. Und das Extrembeispiel, das ist ja fast ein Krimi, was ich Ihnen da mitgebracht habe, ist ein Patient, der Rückenschmerzen seit September 2013 hat und eine Schwellung am Rücken bemerkt. Und diese Schwellung, dann noch Gewichtsverlust, Müdigkeit, und irgendwann geht er zum Arzt, und dann so nach und nach wird er dann im März, ja, September bis März, wird er dann in einem Krankenhaus angeschaut, und was macht man da? Jetzt ist mittlerweile das schon deutlich, vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt, aber sehr ausgeprägt. Man macht eine Sonographie und sagt, na, sonografisch schaut das aus eigentlich, da ist, er hat aber keine hohen Entzündungszeichen, ja, also was Akutes, ja. Man vereinbart mit diesem Patienten eine MRT, und diese MRT findet 3 Wochen später statt, und wieder eine Woche später ist dann eine Befundbesprechung, und da sieht man in der MRT, dass auch die Wirbelsäule deutlich tangiert ist, und dann erst wird da hineingestochen und das Punktat ist hochpositiv. Es handelt sich hier um einen riesengroßen kalten Abszess, der mittlerweile 3,5 Liter Flüssigkeit fasst und der 1 Monat lang trainiert werden muss, bis das Ganze so abtrainiert werden kann. Molekularbiologie, habe ich Ihnen gesagt, ist eine tolle Methode. Wir können am Patienten, und diese Geräte wurden zum Teil auch bedside entwickelt, weil wenn ich ein Labor jetzt zu der Zeit, wo ich das brauche, nicht bekomme, na, dann muss ich mir halt sozusagen das Labor in die Ambulanz holen. Und der Kollege Erhalt macht das in Krems. Der hat also das Bronchoskop und hat daneben seine PCR und macht halt dann gleich vom Bronchialsekret die PCR. Das sind sehr sensitive, flotte Geräte, wo Sie innerhalb von 90 bis 120 Minuten eine Antwort kriegen. Noch einmal, aber schätzen sehr wohl diese PCR, aber nicht überschätzen. Ja? Wir brauchen weiterhin die Kulturen, aber in Bereichen, wo es riskant ist, sollten wir diese Chance nützen. Aber immer die Keimdiagnostik weiter vorantreiben und das dann immer in einem Speziallabor. Das wäre mein Vorschlag. Diagnostik ja, konsequent, bis zum definitiven Ausschluss einer TB. Die Wertigkeit der PCR müssen wir schätzen, dürfen sie nicht überschätzen, aber immer, es braucht die AGES ein Material. Dort müssen wir es hinschicken und auch nicht in ein Labor, wo sie zuerst einmal 4 Wochen lang was bebrüten und dann schicken sie es weiter, weil vielleicht was gewachsen ist. Da haben wir Zeit verloren. Wirklich in ein Fachlabor schicken, die dauernd damit zu tun haben. Nächstes No-Go, Therapiemängel. 3 Bereiche, ärztliches Versagen. Der Arzt muss behandeln, dazu ist er laut Tuberkulosegesetz verpflichtet, er muss ja auch melden. Und es gibt viele internationale Leitlinien und es kommt im Februar oder März die neue Leitlinie heraus, die Deutschland, Österreich und die Schweiz gestaltet haben. Jetzt gibt es aber immer wieder dann auch solche Empfehlungen wie hier. Der Patient hat eine massive Hepatopathie und kriegt dann eine Vorschreibung, wo man ihm schreibt, Ethambutol und Dericidon. Na klar, die Medikamente tun der Leber nichts, aber das sind 2 bakteriostatische Medikamente. Was heißt das? Das heißt, die sind nicht bakterizid. Ich tue also sozusagen die TB ein bisschen im Zaume halten. Ich behandle sie de facto nicht und das aber über Monate. Solche Vorschreibungen kommen vor. Sehr oft ist es aber auch die Schuld des Patienten. Wir haben schon gesagt, der Patient versteht die Therapie nicht, er akzeptiert sie möglicherweise nicht, obwohl eine Duldungspflicht im Gesetz vorgeschrieben ist. Er holt sich die Pulver nicht oder er nimmt es dann letztlich nicht. Wie dieser Patient im Juli 2015, haben wir ihn entlassen, nein, haben wir ihn aufgenommen. Ja. Juli 2015, man sieht hier eine schöne große Kaverne im linken Oberlappen. Sie sehen eigentlich, bis auf dem rechten Unterlappen ist eh alles irgendwie von der Tuberkulose betroffen. Und dann haben wir uns bis Oktober gemüht und schaut doch schon deutlich besser aus. Eine kleine Kaverne ist noch da. Wir haben eine Unterkunft organisiert, wir haben den Patienten entlassen, wir haben Medikamente organisiert. Ein Jahr später, hoppla, kommt der Patient mit diesem Röntgen wieder und wie sich dann mit rumänisch Dolmetscher herausfinden lässt, ja, er hat die Medikamente, die er bekommen hat, hat er noch genommen und dann hat er sich jeder weiteren Therapie entzogen und ist ein Jahr lang irgendwie herumgegrundelt. Therapiemängel können aber auch sein systemische Fehler. Und da ist etwas, was mich besonders wurmt, nämlich, dass Tuberkulosetherapie zum Teil in einem Land wie Österreich nicht verfügbar ist. Wir wissen, jetzt zum Beispiel ist Pyrazinamid nicht verfügbar in Österreich. Wir haben also 5 Standardmedikamente, eines davon, das Pyrazinamid, ist nicht verfügbar. Streptomycin ist schon lange nicht verfügbar in Österreich, das brauchen wir aber Gott sei Dank eh sehr selten. Isoniazid, eines der 2 Goldmedikamente von Tuberkulose, ist zum Beispiel intravenös nicht verfügbar. Haben Sie zum Beispiel wen mit einer Meningitis oder jemand intubiert, dann müssen Sie das hier in Haus Deutschland importieren. Und 2-3 Medikamente sowieso nicht. Und heuer im Sommer, möchte ich Ihnen auch sagen, haben wir einen Rifampicin. Wir haben ein Kombipräparat, ein schönes, da nimmt man 2 Tabletten und das ist die komplette Tuberkulose-Erhaltungstherapie. Plötzlich vom Markt. Wir haben umstellen müssen auf eine Tablette Rifampicin 600 und 3 Tabletten Isoniazid. Gleiche Dosierung, aber statt 2 Tabletten 4. Jetzt waren die 600 da, die haben ja nie so einen Absatz gehabt bis dorthin, innerhalb von einer Woche vergriffen. Und wir haben umstellen müssen auf 2 300er und letztlich auf 450er, um alles auszunutzen, was es noch gab. Und so hat der Patient statt 2 Tabletten insgesamt 7 schlucken müssen. Jetzt können Sie das einem Akademiker oder einem vernünftigen Menschen auch gut erklären, aber versuchen Sie das einmal Somali oder Pashtun jemandem zu erklären, warum er jetzt nicht 2 Tabletten, sondern 7 schlucken muss. Also das heißt, wir haben immer wieder, und das ist jetzt ein paar Mal passiert, das Problem, dass Tuberkulose oder Therapie nicht verfügbar ist. Und dann haben Sie noch das Problem, jetzt können Sie sagen, da kann dann, kommt wer her und sagt, naja, dann verordnen Sie halt 2 300er, da kann ja nicht so viel dabei sein. Gut, dann verordnen Sie 2 300er, nur die 300er sind chefarztpflichtig. Dann schreiben Sie das auf den Chefarzt, schicken Sie es dem Chefarzt, der Chefarzt schickt es zurück und sagt, 600er, keine 300er bitte. Dann schreiben Sie wieder hin, aber die sind gerade aus und hin und her. Eine Stunde kostet Sie das hin und her schicken. Ja? Und das jedes Mal wieder. Und da, das ist nicht etwas, was sozusagen an uns liegt, sondern das ist ein Systemfehler und das kann man uns Ärzten nicht anlasten, dass wir das bearbeiten. Das Therapie-Outcome in Österreich ist im internationalen Vergleich in den Statistiken auch nicht optimal. Ich glaube ja, dass unsere Statistiken diesbezüglich gerade mit der Meldepflicht oder mit der Meldegenauigkeit nicht ganz übereinstimmen. Da sollte man auch noch einmal nachjustieren. Ja, und Therapieüberwachung, so wie bei dem einen Patienten, er wird entlassen, dann soll er seine Pulver nehmen und dann nimmt er sie nicht, beziehungsweise es gibt keinen, der ihm auf die Finger schaut, auch das ist ein No-Go. Das heißt, mein Vorschlag in diesem Bereich, Sicherstellung der permanenten Verfügbarkeit der Medikamente, eine vereinfachte Verordnung. Wozu brauche ich da wirklich noch einen Chefarzt für einzelne Pulver? Wir verordnen das ja nicht aus purer Jux und Dollerei. Wenn das Tuberkulose-Medikamente sind, dann muss das doch möglich sein, dass das ohne Chefarztpflicht geht. Und eine vereinfachte Verschreibung auch, da will ich den Kinderärzten nicht vorgreifen, aber gerade bei Kindern ist es besonders schwierig, weil da haben sie ja nicht den 50, 70, 75 Kilo oder 90 Kilo schweren, sondern da müssen sie ja ganz genau differenzieren und die Therapie anpassen. Und da gibt es in Österreich kaum Präparate. Nächster Bereich, öffentliches Gesundheitswesen. Wie überall, Effizienzsteigerung, Einsparmaßnahmen. Das führt dazu, dass Tuberkulose Vorsorgestellen reduziert werden, das heißt, der am Patienten nahe Vorsorgestelle ist halt dann weiter weg und während früher also vielleicht fast in jedem Bezirk eine Tuberkulose-Vorsorgestelle gegeben hat, na, müssen sich halt jetzt 5 und bald noch mehr oder wie auch immer mehr Bezirke die Tuberkulose-Vorsorgestellen teilen. Es werden auch Dienstposten eingespart. Wir haben sehr erfahrene Kollegen, die lang dabei sind, die dann einmal in Pension gehen. Und dann überlegt man halt auch, kann man das nicht, muss man das nachbesetzen, kann man das nicht auch mit durchaus nicht so qualifizierten Leuten nachbesetzen. Also akademische Sozialarbeiter vielleicht weniger, dafür eher Kanzleikräfte. Das ist nicht etwas, was in Wien passiert, muss ich sagen. In Wien ist man hier sehr gewissenhaft. Aber das ist das, was passiert, wenn Sie in einer BH zum Beispiel nur mehr 10 oder 15 Tuberkulosefälle im Jahr haben. Und da wird man sich heute Gedanken machen, könnte man das nicht alles streichen. In der Geschichte hat man immer wieder gesehen, wenn man das gestrichen hat, nachher ist es um vieles teurer geworden. Und die Therapieüberwachung wird halt dann zum Teil ausgelagert. Was positiv ist in dieser ganzen Themenkreis öffentliches Gesundheitswesen, ist, dass wir seit Sommer ein neues Tuberkulosegesetz haben, ein sehr engagiertes, finde ich, und ein Gesetz, das die guten Dinge des Tuberkulosegesetzes erhalten hat und ja, in manchen Bereichen modernisiert worden ist. Aber da werden wir sicher vom öffentlichen Sektor noch mehr erhören. Also mein Vorschlag, erhalten wir die Ressourcen auf einem Niveau, wo wir jetzt sind, besetzen wir konsequent nach, schauen wir, dass die Therapieüberwachung funktioniert, weil dieser Patient, der da jetzt wieder gekommen ist nach einem Jahr, ich möchte nicht wissen, wie viele der wieder hat anstecken können. Das heißt, der gehört überwacht, bis er ausbehandelt ist. Und, was im Tuberkulosegesetz drinnen steht jetzt, gesetzlich sogar, eine Therapie, eine zeitnahe Aufklärungspflicht am Patienten. Und zwar in einer für den Patienten verständlichen Sprache. Früher hat der Patient einen RSB-Brief gekriegt, auf Deutsch, da ist drinnen gestanden, Sie haben ATP, das dürfen Sie nicht und das müssen Sie. Ja, das hat er halt unterschrieben, den RSB-Brief, aber nur den hat er nie verstanden. Ja, das neue Gesetz schreibt vor, dass man das zeitnah und dem Patienten verständlich aufklären muss. Und da muss man halt entsprechend Video, Dolmetsch oder Sonstiges einfügen. Das Tuberkulosegesetz, hier noch ein Auszug daraus. Das ist jetzt viel Text, da steht drinnen, dass die Bezirksverwaltungsbehörden auch dafür zu sorgen haben, dass die entsprechenden Institutionen da sind. Und das leitet mich zum nächsten Punkt, nämlich Aus- und Weiterbildung, dass die, die dort arbeiten, auch entsprechend aus- und weitergebildet werden. Ja. Das heißt, das, was ein No-Go ist derzeit, wir haben keine Ausbildungsziele, Ausbildungspläne, wir haben keine Verpflichtungen zur Fortbildung bei den Leuten. Bei den Lungenfachärzten ist es auch so, ja, die zweite lungeninterne Abteilung hat halt die Tuberkulosestation Severin und da können die Assistenten halt auch einmal 3 bis 6 Monate auf Severin sein. Aber es wird halt immer mehr konzentriert und viele Lungenfachabteilungen haben nicht mehr die Möglichkeit, den Patienten, Tuberkulosepatienten wirklich ausreichend näher zu bringen. Und was ich auch, einerseits finde ich es gut, weil ich bin in so einem gemeinnützigen Verein, aber gemeinnützige Vereine übernehmen zum Teil Aufgaben eben der Fort- und Weiterbildung. Das ist eh gut, der Verein Alland macht das. Ja. Ich denke nur, das sollte auch entsprechend, und daher mein Vorschlag, diese Ausbildungsziele und diese Ausbildungspläne, die muss man anbieten und man muss sie auch einfordern bei den Leuten, die mit TB zu tun haben. Die praktische Ausbildung der Lungenfachärzte muss man entsprechend auch an den Fachabteilungen machen und die konsequente Fortbildung. Und da gibt es heuer wieder eine Expertentagung und nächstes Jahr eine große Tuberkulose-Tagung in Bad Ischl. Jetzt habe ich immer lauter schlimme Sachen aufgezählt. Ich möchte Ihnen ganz zum Schluss, das ist eh mein letztes Tier, was zeigen, was mich sehr freut. Wir haben heute Geburtstag. Die Tuberkulose-Station ist am 11.01.2016 mit Sack und Pack, allen Patienten, Computern und allem drum und dran ein Haus weiter übersiedelt von Karlhaus nach Severin auf unsere neue Abteilung. Wir haben also hier endlich Infektionsschutz. Wir haben 20 Betten, Isolierbetten. Wir haben moderne Ergonomie. Heute schaut das so aus. Das ist ein Foto, das unsere Frau Walder heute Vormittag aufgenommen hat. Auf unseren 20 Betten liegen 19 Patienten. Ja, wir sind also gut ausgelastet. Und wir haben im letzten Jahr 177 neu diagnostizierte Tuberkulosen gemeldet und behandelt. Etwas mehr als im letzten Jahr. Da war's, wir haben allerdings eine andere Station auch dazugenommen, aber da war es nur 117. Die Jahresstatistik haben wir nicht. Wir werden noch sehen, wie es allgemein in Österreich ausschaut. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.